Wenn ich generell ein negativ eingefärbtes Zukunftsbild habe, dann hat es einen immensen Einfluss darauf, wie ich mich fühle, wie ich handle, wie ich das jetzt auch wahrnehme. Also die Gegenwartswahrnehmung ist ganz, ganz eng geknüpft auch an die Zukunftswahrnehmung.
Herzlich willkommen hier in einer neuen Folge im Podcast Next Level Leadership. Ich bin Julia Peters und ich begleite seit vielen Jahren als Führungskräftecoach und Trainerin Menschen dabei, ihr Next Level im Leadership, ja, zu erreichen, zu bewältigen, was auch immer das ist. Und dabei ist es mir wichtig, dass es hier ein Angebot ist, das sich nicht nur an Menschen richtet, die, ja, per Rollenbeschreibung Führungskraft sind, sondern mir ist es wichtig, hiermit etwas zu schaffen, was für alle Menschen hilfreich sein kann, die in Verantwortung sind und die Lust haben, Zukunft zu gestalten, die aktiv was tun wollen, die sagen, ja, wir krempeln die Ärmel hoch, wir machen jetzt was. Und in diesem Zusammenhang gibt es hier regelmäßig Gästeinterviews und heute freue ich mich ganz besonders. Ich habe nämlich ein super Buch gefunden, Radikale Zuversicht von Lena Papasabas. Wir haben kurz Kontakt gehabt, ich habe sie eingeladen zum Gespräch und es ist ein ganz, ganz fantastisches, motivierendes Gespräch geworden, aus dem du gerade als Mensch, der vielleicht in Führung geht und mit Themen wie Selbstführung, aber auch ja, Motivation von anderen immer wieder zu tun hast, viel drin ist. Es geht nämlich um nicht weniger als um ein Handbuch für Krisenzeiten. Und wenn du morgens gerade in die Nachrichten guckst und die Hände über den Kopf zusammenschlägst und dich fragst, wo soll das alles nur hingehen, dann ist dieses Gespräch genau das Richtige für dich. Viel Freude und gute Inspiration mit Lena. So, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass Lena Papasabas hier ist, um mit uns in das Thema Zukunft einzusteigen. Schön, dass du da bist, Lena.
Finde ich auch.
Lena, ich bin über X Ecken auf dich aufmerksam geworden. Wir haben es gerade nochmal besprochen. Letztendlich führte der Weg über das Future Project, dass du ja 2023, da bist du als Mitgründerin mit eingestiegen. Ich glaube, da verlieren wir gleich nochmal ein paar Worte drüber, was das Future Project ist. Und ansonsten denke ich, was vielleicht noch wichtig ist, vorab zu wissen, ist, dass du studierte Kulturanthropologin bist und auch Philosophin und dich mit Gegenwartskultur beschäftigst. Klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen sperrig, aber es geht im Kern immer wieder darum, was gibt es für Wechselwirkungen zwischen Technologie, Kultur, Werten, also Mensch auf dem Weg in die Zukunft, was spielt da alles zusammen? So habe ich es für mich abgespeichert und was mir unheimlich gut gefallen hat, und das war auch der Grund, weshalb ich letztendlich dich ins Interview eingeladen habe, war dein Buch Radikale Zuversicht. Und da möchte ich heute ganz besonders intensiv mit dir drüber sprechen, weil ich glaube, dass das für Führungskräfte echt eine Inspiration sein kann. Ja, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen vorab, Future Project, was macht ihr eigentlich da? Es ist ein Netzwerk, habe ich verstanden.
Genau, Netzwerk oder beziehungsweise sind wir ein Think Tank, wie man so schön sagt. Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist nachzudenken und zwar über Zukunft. Also das ist unser Thema. Wir sind alle Zukunftsforscherinnen unterschiedlicher Couleur und wir haben uns besonders auf das Thema Transformation spezialisiert. Also wir fragen also mehr, also welche Zukunft wollen wir und wie kommen wir dahin? Also wie ist gute Transformation möglich? Und das ist schon so was anderes als jetzt so eine klassische Trendforschung, wie immer dann versucht herauszufinden, was sind die nächsten Trends. Also uns geht es da schon um so die größeren Fragen.
Ja, ich finde das deswegen auch so spannend, weil das, glaube ich, ein Thema ist, was mir in unfassbar vielen Coachings begegnet. Also ich gehe tatsächlich mit Führungskräften im 1:1-Coaching genau durch solche Transformationsphasen mit denen durch. Also meistens sind so Next-Level-Bewegungen, sprich, die kriegen eine wichtigere und höhere Verantwortung, wie auch immer. Oder sie stecken halt im Umbau von einem Unternehmen und stehen dann so von vielen Seiten so im Feuer. Und ja, oft gibt es dann so eine Idee, wo es hin soll. Aber der Weg dahin ist irgendwie selten skizziert. Und wenn wir das jetzt noch eine Ebene größer ziehen, wir sind ja nicht allein auf der Welt, sondern da ist so im Großen und Ganzen in der Welt ja auch gerade ganz viel in Bewegung. Ich finde, dann kriegt das ganz schnell eine Komplexität, die ist gar nicht so einfach zu navigieren, finde ich jetzt auch gerade als Führungskraft oder so. Wie geht's dir denn aktuell, wenn du in die Nachrichten morgens reinguckst? Guckst du da überhaupt noch rein? Wie gehst du damit um?
Also auf keinen Fall morgens. Das wäre, glaube ich, gar nicht gut für die Stimmung.
Ja.
Tatsächlich ist mein Medienkonsum sehr fokussiert, sehr ausgewählt, weil, und das Phänomen kennen bestimmt ganz, ganz viele, wenn man sich dem so aussetzt, ohne irgendwie genau zu wissen, was man eigentlich gerade will, dann wird man ja sehr schnell eingezogen in so ein Sog, der sehr negativ ist und der ja auch eigentlich keine gute Zukunft verspricht. Also deswegen bin ich da ganz, ganz, ja, habe ich mich da sehr reduziert.
Das heißt, du hast aus deinen eigenen Nachforschungen einiges gelernt und für dich schon umgesetzt, könnte man sagen, ja?
Absolut, ja.
Sehr schön. So, und das immer mitten im Thema. Dein Buch heißt Radikale Zuversicht, ein Handbuch für Krisenzeiten. Wie genau ist denn die Idee entstanden, das zu schreiben? Also ein Handbuch für Krisenzeiten, und das ist es ja auch wirklich. Du gibst ja handfeste Ratschläge oder Ideen, wie man vorgehen könnte, Ratschläge vielleicht nicht. Wie ist das entstanden? Wie ist es dazu gekommen?
Also das Buch habe ich eigentlich geschrieben, weil also das eine ist ja die fachliche Expertise als Zukunftsforscherin. Ich habe natürlich über ganz viele Sachen schon publiziert. Und ich wurde aber in den letzten Jahren eigentlich sehr viel weniger oft gefragt, wie wird die Zukunft? Ne, also zu irgendwelchen Branchen oder bestimmten Themen. Und viel häufiger kam die Frage auf, wie soll man sich eigentlich überhaupt noch zur Zukunft verhalten? Ist doch eh alles doof und das ist ja auch sowieso alles irgendwie katastrophal und überwältigend und erschöpfend. Und das fand ich interessant, also dass die Frage sich verändert hat, ein bisschen weg von, wie wird die Zukunft und hin zu, welche Haltung zur Zukunft brauchen wir eigentlich gerade. Und das hat mich motiviert zu überlegen, was habe ich eigentlich selber für eine Haltung? Und die ist natürlich sehr geprägt durch meine Arbeit, also dass ich mich damit auf wissenschaftlicher und philosophischer Ebene natürlich die ganze Zeit auseinandersetze. Und so bin ich darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben. Das war fast wie so ein bisschen ein privates Hobby, dass ich dachte, wie stehe ich eigentlich zur Zukunft? Und das, ja, das ist ja auch nur so ein Büchlein, wo wirklich ich versucht habe, in sehr einfacher Sprache den Leuten zu sagen, wie ich eigentlich denke. Das ist, kann man gut finden oder nicht gut, aber es kann einem helfen, vielleicht ein, zwei so Tipps zu übernehmen, wie man auch über Zukunft nachdenkt. Und wie gesagt, das habe ich eher so, wollte ich mal so aufschreiben und habe das dann publiziert und dann war ich wie so erschlagen von der Resonanz. Also das war mir überhaupt nicht klar und das war wie so nicht geplant und freut mich aber natürlich total,
Ja.
dass das ja so gut ankam und so viele Leute irgendwie angesprochen hat, was ja auch irgendwie zeigt, dass anscheinend auch die Leute Lust haben auf Zuversicht und vielleicht ganz viele Leute da draußen auch keine Lust mehr haben auf dieses resignierte Zukunftsbashing und dieses pessimistische
Ja.
Denken.
Ja. Das ist dir auch, finde ich, sehr gut gelungen, weil einfach mal, ne, so ein paar Eckdaten, das sind insgesamt 104 bedruckte Seiten, von denen aber tatsächlich auch schon viel Quellennachweise und so weiter sind. Das heißt, man kann es wirklich gut lesen. Also ich habe es gemütlich gelesen. Ich fand die Abschnitte sehr schön eingeteilt. Also das sind auch mal Happen, die kann man sich mal rechts und links gut zu Gemüte führen. Ich finde auch die Gestaltung ist sehr schön gelungen. Also es ist wirklich einfach. Ich finde ein Kleinod, was so man auch auf dem Nachttisch lesen, legen kann, tatsächlich, um mal ein Kapitelchen vorm Einschlafen zu lesen und sich so ein bisschen mit besserer Energie zu versorgen. Und das ist ja das, was letztendlich auch Zuversicht auszeichnet. Vielleicht steigen wir auch direkt mal ein in die Inhalte so ein bisschen. Ne? Also ich habe so überlegt, dass wir das so ein bisschen uns häppchenweise anschauen. Kapitel 1, da geht es ja darum, keine Zukunft ohne Zuversicht. Was macht denn Zuversicht so wichtig für uns Menschen, dass wir nicht darauf verzichten können? Vielleicht gerade jetzt erst recht nicht.
Ja, jetzt gerade fällt uns das besonders auf, aber im Grunde ist es immer extrem wichtig, wie wir als Menschen über die Zukunft nachdenken. Und das hat ganz basale neurobiologische Gründe. Alle Menschen sind Zukunftswesen. Wir prognostizieren die ganze Zeit und automatisch. Ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber da gibt es so Messungen und es ist
Ja.
unglaublich, wie viele Gedanken am Tag, also sozusagen auf Zukunft draufgehen. Das ist oftmals die kleine Zukunft, ne? Also wie wird das nächste Meeting oder was esse ich heute Abend?
Meine
Und eben aber
Lieblingsfrage.
auch, absolut,
Nicht.
und eben auch so diese große Zukunft, also wie wird es weitergehen? Das hat dann viel mit Gesellschaft zu tun, mit Wirtschaft, mit dem Job, mit Beziehungen und so weiter. Also das heißt, wenn ich generell ein negativ eingefärbtes Zukunftsbild habe, dann hat es einen immensen Einfluss darauf, wie ich mich fühle, wie ich handle, wie ich das jetzt auch wahrnehme. Also die Gegenwartswahrnehmung ist ganz, ganz eng geknüpft auch an die Zukunftswahrnehmung. Deswegen ist es ganz essentiell, sich zu fragen, wie denke ich über die Zukunft, was denke ich über die Zukunft? Und ja, und wenn das fehlt, also wenn man keine optimistische, zuversichtliche, hoffnungsvolle Zukunft in sich hat, dann ist das ja im Grunde eine Depression. Also das ist was ganz, ganz, ganz schlechtes, schlimmes Lebensgefühl, was einem auch so suggeriert, dass man gar keine Wirksamkeit hat im Hier und Jetzt.
Ja.
Also, und ich glaube, das ist jetzt auch nicht überraschend. Das hat eigentlich, ne, das ist auch intuitiv so, dass wir natürlich wissen, sind wir voller Vorfreude, ist es irgendwie, gibt es heute Abend noch irgendwie ein tolles Event, gehe ich auf ein Konzert oder treffe ich irgendwie eine Person, in die ich verliebt bin. Das weiß man. Der ganze Tag ist dann natürlich voller Energie und
Das
guter
stimmt.
Laune. Und man ist auch so der bestmögliche Mensch, der man sein kann. Ne? Man ist ja auch viel
Ja.
netter und höflicher und hilfsbereiter. Also, und da kommt diese gesellschaftliche Relevanz ins Spiel. Wenn eine ganze Gesellschaft unter Zukunftsangst leidet, dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig für ein gutes Miteinander.
Du machst ja auch ein bisschen den Bezug auf dazu, wie Menschen oder dass Menschen tatsächlich mit Zukunftsängsten deutlich anfälliger werden für populistische Angebote, für kurze Lösungen, für Menschen, die einfach Sicherheit versprechen, obwohl sie es ja gar nicht unbedingt halten können, ne? Also ich habe da tatsächlich auch mal irgendwann was zugelesen, dass die Leute, die sich tatsächlich mit, wir kommen nachher noch aufs Thema Technologie, aber die sich zum Beispiel mit sowas wie Wärmepumpen und E-Autos und Ähnlichem beschäftigen, dass die tatsächlich auch zuversichtlicher in die Zukunft gucken, weil sie das Gefühl haben, es gibt Lösungen, auch wenn Technologie ja nicht alles ist, wie ich in deinem Buch gelernt habe.
Ja, spannend. Also
Ja.
es ist wohl auch tatsächlich ein Problem, was mit demokratischen Systemen einhergeht. Also eine andere Zukunftsforscherin, Florence Gaub, hat gesagt, dass es wie auch Zukunftsangst ist auch eine Nebenfolge der Demokratie. Und das fand ich auch schlau, weil es sind die Leute beispielsweise in China super viel optimistischer als in europäischen Ländern. Und das liegt einfach auch daran, dass also diese Partei, die da herrscht, einfach eine klare Zukunft vorgibt, an die die gesamte Gesellschaft kollektiv glauben kann, ne, wenn sie es möchte. Und wir in demokratischen Systemen haben eben so etwas nicht. Es gibt kein kollektives Zukunftsbild, was von der Politik vermittelt wird. Und jetzt kommt dazu, dass wir von ganz vielen Krisen und Umbrüchen ja, wie so erschüttert sind und nicht mehr so eine
Ja.
klare Vorstellung haben, wo die Zukunft hingeht. Und das macht es, also diese Mischung ist ganz fatal. Dadurch kommt auch diese hohe Popularität an Rechtspopulismus, weil die haben ja eine klare Vorstellung von Zukunft. Das ist halt ein Zurück, ne? Das ist halt so, ja, zurück in die
Eigentlich
Vergangenheit.
kein Zukunft, eigentlich keine Zukunft, sondern wir machen das, was wir kennen, nochmal und dann wird es besser. Das kennen wir ja
Genau.
schon.
Und dann, man weiß auch, es funktioniert nicht, es geht nie zurück, Systeme verändern sich immer
Ja.
organisch. Aber dieses Make America Great Again, ne? Das Again
Ja.
ist ja das Wichtige. Deswegen
Ja.
funktioniert es, weil es fehlt an kollektiven Zukunftsbildern, auf die wir uns committen können.
Ja. Finde ich mega spannend, auch von der Persönlichkeitsentwicklung her, auch ne, was ich jetzt mit Führungskräften mache, weil dieses Thema Freiheit, was ja mit einer Demokratie dann doch deutlich mehr einhergeht, Freiheit geht halt nur mit Verantwortung. Also und damit auch für Verantwortung. Ne? Du hast vorhin beschrieben, du guckst dir sehr gut an, was für Nachrichten konsumierst du, wann konsumierst du sie, wie konsumierst du sie. Und diese vielen Aspekte von Verantwortung, die wollen eben auch getragen und gelebt und bewusst gemacht werden. Und ich glaube, da können Führungskräfte tatsächlich auch einen Unterschied machen, weil sie eben auch immer wieder auch als Rollenvorbilder funktionieren. Ne? Und man sagt ja auch, wenn eine gewisse Anzahl von Menschen in eine gewisse Richtung tendiert, dann irgendwann kippt so ein System. Also von daher finde ich, ist gerade die, die eine gewisse Reichweite haben, dürfen da ein bisschen gut drauf gucken, glaube ich, wie man mit dieser Verantwortung der Freiheit dann eben auch umgeht. Ne? Weil letztendlich kann ja daraus viel entstehen. Ne?
Absolut. Und ich glaube auch, dass Menschen, die eine Wirksamkeit erfahren in ihrem Arbeitsalltag, und das ist ja bei Führungskräften hoffentlich der Fall, dass die auch wahrscheinlich sehr konkrete Zukunftsbilder haben. Also, oder es wäre auf jeden Fall sehr gut, wenn
Vielleicht ein
sie das
bisschen mehr
hätten.
als andere. Ja, ganz genau. Wie du schreibst, also das eine ist, wir wollen so in die Zukunft hin. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sich, es gibt wirklich keinen Menschen auf der Welt, glaube ich, der sich nicht für seine Zukunft irgendwas Schönes wünscht oder was Besseres, als das jetzt ist. Ne? Du hast ja gesagt, so auch tief in der Neurobiologie verankert. Wir wollen zumindest mal überleben. Ich glaube, das ist so ein Überbleibsel aus der Steinzeit. Und im Idealfall ein bisschen besser als vorher. Und in Kapitel 2 schreibst du dann, es gibt aber auch keinen Neuanfang ohne Ende. Das heißt, dass Zukunft es auch braucht, dass andere Dinge vorbei sind. Also irgendwie muss ja das, was jetzt ist, aufhören in irgendeiner Form oder sich zumindest verändern. Und damit ist es nicht mehr so, wie es vorher war, damit was Zukünftiges kommt. Und das ist was, da stelle ich immer wieder fest, viele Menschen haben Angst vor Veränderung oder Respekt oder können mit dieser Ungewissheit vielleicht gar nicht so gut umgehen. Das kenne ich auch aus dem Coaching. Also gerade wenn Unternehmen so in großen Transformationsprozessen stecken, das ist oft sehr, sehr herausfordernd, emotional, mental. Also was würdest du sagen? Und wir haben eben das Stichwort Haltung auch schon mal gehabt. Was braucht es denn auf einer persönlichen Ebene, damit dieses Vorbeisein, ja, also dass man das leichter akzeptieren kann? Was würdest du sagen, was braucht es da vor allem? Welche Haltung könnte uns helfen?
Also ich glaube, Menschen sind sehr unterschiedlich, was diese, wie nennt man das so, Unsicherheitstoleranz angeht. Ne? Manche
Ja.
Leute sind ja auch die, wie sagt man so, die thriven in Chaos und sind da total, gehen voraus und sind eigentlich schon 2 Schritte weiter im Gehirn und sind so, ja, let's go, super, alles anders, disruptiv, ich liebe es. Und dann gibt es Leute, die sind gar nicht so aufgestellt, einfach von der
Ja.
persönlichen Struktur oder von Erfahrungen, die man gemacht hat. Und das sind häufig ja dann eher so beharrende Kräfte. Also gerade in Organisationen, die sind dann meistens erstmal so ein bisschen dagegen, gegen die neue Software, gegen das neue Geschäftsmodell, gegen die neue Meetingstruktur, was auch immer. Und ich glaube, es ist im ersten Schritt gut, sich auch klarzumachen, dass diese beiden Kräfte wichtig sind und dass auch die Leute, die beharren, festhalten, nicht so loslassen können, dass das eine ganz, ganz wichtige Funktion hat, sowohl in der Organisation als auch in der Gesellschaft, als auch in so im Privaten ist es auch immer gut zu fragen, was von dem Alten wollen wir denn erhalten? Was kann man vielleicht auch nur graduell verändern? Und was ist wirklich wert, loszulassen? Also deswegen finde ich so, das klingt jetzt vielleicht esoterisch, aber im ersten Schritt erstmal so zu akzeptieren, dass diese Gefühle da sind, dass das auch nichts Schlechtes ist, sondern dass da
Eben.
drin vielleicht auch Learnings stecken.
Ja.
Und dann geht es natürlich dann im Detail dann darum, das zu verhandeln und dann den richtigen Weg zu finden. Aber ich finde, so diese Balance anzustreben zwischen neu und alt, zwischen alles anders machen und Sachen bewahren und konservieren und wirklich auch graduell zu verbessern, das finde ich erstmal einen ganz guten Blick. Also wenn ich zu den Menschen gehöre, die immer vorpreschen, dann vielleicht auch mal denen zuhören, die eher irgendwie konservativer denken und eben andersrum.
Worum geht es? Da ist das Offenheit für das andere, also den Moment mehr noch aushalten können, zuhören, was meint der eigentlich, was will der andere eigentlich? Oder die andere, wenn Bedenken angemeldet werden, in welche Richtung auch immer?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die hohe Kunst, dass es verschiedene Perspektiven gibt und dass die vielleicht alle gleichzeitig wahr sind. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr viel verlangt von Menschen, weil wir mögen eigentlich gerne so mit einem Modell von Realität leben und am liebsten haben wir selber recht. Und das ist ja auch okay, aber ich glaube, weil man es schafft, einzutauchen in die andere Perspektive und die mal wirklich für einen Moment total ernst und als wahr anzunehmen, dann kann man schon sehr viel lernen und vielleicht sein eigenes Bild ja so ein bisschen feinjustieren, anpassen oder auch nicht, aber dann genau wissen, warum man es ablehnt. Aber so dieses Hin- und Herwechseln und dieses so, ja, dieses so Oszillieren schon fast zwischen verschiedenen Perspektiven und Perspektiven sind ja immer Wahrheiten, das ist, glaube ich, ein Skill, den wir sehr, sehr viel brauchen werden in Zukunft. Als Führungskraft, aber auch so als Individuum in einer Gesellschaft, die sehr, sehr pluralisiert ist.
Ja, ich habe das mit Führungskräften tatsächlich in Trainings aufgegriffen unter dem Aspekt spannungsbasiertes Arbeiten. Also dieses, letztendlich sind es ja Spannungen, die bei uns im Innen entstehen. Das ist ja wirklich eine ganz innerliche Geschichte erstmal. Das ist ja nichts draußen, sondern das ist erstmal nur bei mir, weil ich irgendeine Vorstellung habe und vielleicht was anderes reinkommt und dann gibt es eine Diskrepanz zwischen was ist und was sein soll, aus meiner ganz persönlichen Sicht. Und dann habe ich damit einen Bauchschmerz. Und je nachdem, wie weit das weg ist von meinen eigenen Werten, ja, desto mehr tut's weh. Und dann finde ich es ultra spannend, diese Kompetenz aufzubauen, dass ich zum einen mitkriege, was bei mir passiert, so ganz persönlich, dass das mein eigener Film ist, dass ich jetzt gerade ein Thema damit habe. Und auf der anderen Seite nochmal als Führungskraft dann auch den Raum zu halten für die anderen, die eben auch noch da sind und die ihre eigenen Perspektiven haben und ihre eigenen Spannungen und irgendwie das Ganze so zu formen, dass da letztendlich jetzt was bei rumkommt für uns alle zusammen. Also, das ist so die Erfahrung, die ich im Coaching immer mache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist echt eine Herausforderung, auch für mich persönlich. Also ich meine, ich kann das ja auch nicht in allen. Ich glaube, da musst du Buddha sein oder Jesus oder so, um das wirklich immer. Also es gibt Leute, die das können. Wir sind durchaus Menschen bekannt. Ach, mir gelingt es nicht immer, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht.
Ja, wahrscheinlich, also ich kenne mich da ja viel weniger aus als Sie. Aber ich stelle mir vor, dass das natürlich auch ganz viel mit der Bereitschaft zu tun hat, also ob man das möchte, ne? Es gibt ja auch viele Menschen, die haben gar kein Interesse daran, da reinzugehen und sich das mal anzugucken, was da so für Spannungen in einem drin so sind. Und dann ist es natürlich, glaube ich, sehr schwierig zu motivieren.
Ja, in dem Zusammenhang fällt ein bisschen weiter im Buch das Stichwort Metamoderne. Da hatte ich schon einige Male, bin ich da schon dran hängen geblieben. Magst du uns vielleicht mal erklären, was das eigentlich ist, Metamoderne? Was hat das mit dem ganzen Thema Zuversicht und Zukunft zu tun?
Ja, das ist mein absolutes Lieblingsthema und das ist auch so ein bisschen die Denkschule hinter dem Buch. Leider aber auch sehr schwer so zu in wenigen Worten zu erfassen, weil es ist gleichzeitig eine Philosophie, eine Denkschule, eine Kunstrichtung, so eine Richtung in der Kunst. Und es ist eben so auch ein bisschen so unsere These aus dem Future Project, möglicherweise auch das, was man so als die nächste Epoche beschreiben könnte. Ne? Wenn man jetzt sagt, wir sind irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie in der Postmoderne oder so, dass das vielleicht etwas sein wird, wie man den nächsten Zeitgeist beschreiben kann. Und man kann dazu ganz, ganz viel sagen, aber ich glaube, der Kern dieser Denkschule ist tatsächlich, dass man wegkommt von einem Entweder-oder-Denken. Also wir hatten es ja gerade schon angerissen, ne? Ist meine oder deine Meinung die richtige? Und hin zu einem sowohl als auch. Und das ist sehr schwer für Menschen, also inklusive mir. Das ist was, das muss man ganz, ganz dolle einüben und sich sowohl intellektuell als auch so emotional immer wieder so bewusst werden lassen, dass es nun mal in einer Welt, die schon immer sehr komplex war, uns fällt nur jetzt halt viel mehr auf, keinen Sinn mehr macht, nach diesem Schwarz-Weiß so zu suchen. Und das ist für Menschen halt schwierig, weil ne, unsere Gehirne mögen natürlich Modelle und
Klarheit.
klare Kategorien. Das ist, ja, das kann sehr unangenehm sich anfühlen.
Sofortige Klarheit ist immer am energiesparendsten, stelle ich. Das ist immer das, was ich so in den Coachings auch immer. Das ist immer der große Wunsch, ne? Wenn Menschen ins Coaching kommen, so, ich brauche jetzt Klarheit. Ist das Freund oder Feind? Ja, nee. Also vielleicht weder noch, ne? Also es gibt dann so eine hübsche Übung. Tetralemma nennen wir das im Coaching mit so vier Feldern, wo das geht, eigentlich geht es um Entscheidung. Du stellst dich dann auf eine Variante, wo du sagst, das ist das eine, wie fühlt sich das an? Dann gehst du auf das andere, so, wie fühlt sich das an? Und dann sagst du, und was ist, wenn du beides hast? Dann wird es für oft viele schon schwierig. Und die vierte Variante ist dann keins von beiden. So, und die Frage, ist das Freund oder Feind? Ja, was ist, wenn es Freund ist? Was, wenn es Feind ist? Was, wenn es beides ist? Was, wenn es keins von beidem ist? Und das ist für mich so eine Übung, vielleicht kleiner Praxistipp nebenbei, mit der man den Kopf sehr gut locker kriegt. Aber ich merke, dass gerade die letzten zwei Schritte oder vor allen Dingen der letzte ist immer eine Riesenherausforderung für die Coaches.
Ja,
Ich
verstehe ich
mag,
aber auch total. Also
ja,
klar.
das ist auch je nachdem, wenn du in der Entscheidung bist, keine Ahnung, soll ich kündigen oder bleiben? Und dann kommt die Frage, keins von beiden, so, wie ist denn das gemeint jetzt? Wie soll das denn gehen? Aber genau darum geht es ja, dass aus dieser Verwirrung dann wieder was Neues entsteht irgendwie.
Ja,
Ja.
auch interessant, wie Sie das beschreiben, weil es auch so ein bisschen, es gibt so ein Trend-Gegentrend-Grundprinzip in der Zukunftsforschung und da geht es auch ganz oft eben darum, was ist eigentlich die Synthese und nicht wer gewinnt, ne? Also
Ja.
wenn wir jetzt sagen, ich weiß nicht, Veganismus ist ein krasser Trend gewesen, dann kam krasser Gegentrend. Wir lassen nicht unser Fleisch uns wegnehmen und ne, irgendwie wieder neue Gastronomie
Ja.
und Zeitschriften dazu. Und heute leben wir in einer Synthesewelt, ne? Also jeder, weiß ich nicht, zweite Mensch hat irgendwie Hafermilch im Kühlschrank oder kauft mal ab und zu eine vegane Wurst von Rügenwalder. Und also insgesamt hat sich unser Ernährungsverhalten und unsere Lebensstile verändert. Also die
Ja.
Zukunft liegt halt auch sehr oft in der Synthese. Und das kann man bestimmt auch für sich selber persönlich mal versuchen. Was ist denn, wenn ich Gegensätze versuche zu bringen, wenn ich die
Ja.
irgendwie versuche zu integrieren, vielleicht gibt es ja dann eine ganz andere Lösung. Also in Ihrem
Ja.
Beispiel dann vielleicht, weiß ich nicht, ich mache Teilzeit oder so.
Ja, genau. Ja, das sind genau diese Themen. Ich habe in dem Zusammenhang die, eine meiner Lieblingsautorinnen ist auch Brené Brown. Ich glaube, ist relativ bekannt auch. Weiß nicht, ob, egal, jedenfalls, sie hat irgendwann in irgendeinem Buch hat sie das so schön thematisiert. In den USA wird ja viel das Thema Waffenbesitz diskutiert. So, also quasi entweder du bist dafür oder du bist dagegen. Also entweder du hast eine Waffe, dann bist du pro Waffen oder du bist dagegen, gegen die Verschärfung der Waffengesetze, ne? So, und andersrum, Quatsch. Also entweder du hast eine Waffe und bist gegen die Verschärfung oder du hast keine und bist, ne, so dafür. Und sie sagte, das ist es gar nicht. Ich habe eine. Und ich bin trotzdem dafür, dass sie und ich bin gleichzeitig dafür, dass sie verschärft werden. Und das eben aufzulösen, dass es nicht immer nur das eine oder das andere gibt, ne? Dass ich das eine meinen kann und trotzdem auf einer anderen Ebene weiterleben, funktionieren kann. Das ist, glaube ich, diese Gleichzeitigkeit. Und ich merke immer so, wenn ich so selbst im Internet unterwegs bin, wie es einen versucht, in die eine oder die andere Richtung zu ziehen. Und das ist vielleicht gar nicht der Weg, ne? Also. Ich mochte sehr hier dieses Zitat in dem Kapitel. Unsere Vorfahren waren nicht tumbe Idioten und ebenso wenig werden unsere Nachfahren Monster sein. Die Menschheitsgeschichte ist von wiederkehrenden Zyklen von Irrtum, Lernen und Hoffen geprägt.
Ja, absolut. Also ich meine, das ist halt auch wieder so diese einerseits erleichternde und aber auch enttäuschende Wahrheit. Also die Zukunft wird mit Sicherheit keine große, oder nicht mit Sicherheit, aber sehr wahrscheinlich wird es keine große Katastrophe. Und diese Art von Zukunftsdenken ist auch schon sehr alt, dass die Leute immer glauben, sie stehen kurz vor der Apokalypse. Das ist total interessant. Also auch so, auch in der jüngsten Vergangenheit, wenn man so in den 80ern gibt es Umfragen, wie die Leute glauben, wie es sie hier um Deutschland, um das Land, sagt man, also wie es
Bestellt
dir
ist.
bestellt ist, genau. Und dann ist eigentlich sehr ähnlich wie heute. Es geht alles den Bach runter und wird alles ganz, ganz schlimm. Und ja, und mit den Leuten kann man eigentlich gar nichts mehr anfangen. Also so ganz, ganz pessimistisch und negativ. Und interessanterweise, und auch das ist eine Art von Konstante, wenn man die Leute fragt, wie ist es denn persönlich, was glauben sie denn persönlich, wie ihre Zukunft wird, dann sind die meisten eigentlich, ach ja, eigentlich ganz,
Eigentlich
das
ganz gut.
eigentlich ganz gut. Also so in den kleinen Träumen, in den kleinen Lebenszielen ist man dann eigentlich doch optimistisch. Und
Ja.
das ist ja irgendwie auch interessant, weil das kann ja nicht ganz stimmen. Also
Ja.
ne, das eigene Glück und die eigene Zukunft ist ja extrem abhängig vom sozialen, politischen, wirtschaftlichen Kontext. Also eigentlich ist da eine ganz große Diskrepanz drin.
Ich habe tatsächlich mit Coaches teilweise so Trainingsprogramme gemacht. Da geht es auch um taktile Übungen, um Achtsamkeitsthemen, um diesem Katastrophendenken so ein bisschen entgegenzuwirken. Also man kennt ja auch viel diesen Begriff des inneren Kritikers und dass der eigentlich einen evolutionsbiologischen Hintergrund hat. Also quasi mit diesem inneren Kritiker und mit dem Katastrophendenken ist einprogrammiert, dass ich so gut überlebe. Nur leider hat die Evolution ja nicht damit gerechnet, dass wir länger als 20, 25 Jahre leben. Und noch andere Dinge hinkriegen müssen oder wollen vielleicht auch, als nur zu überleben. Also ich erlebe das auch immer als so archaische Reste im Gehirn, die einfach ein Stück weit einfach ihren Dienst auch, wo wir diesen Dienst gar nicht mehr brauchen. Aber das zu überwinden ist, glaube ich, relativ schwierig, weil diese Hirnstrukturen so machtvoll sind und so groß. Das ist
Ja,
gar nicht so
absolut,
einfach.
ja. Es ist ja auch so, dass wir negative Erfahrungen viel doller wahrnehmen als
Ja.
positive. Also und
Ja.
insbesondere wenn es eben um Zukunft geht, spielt es dann eine große Rolle. Während wir aber die Vergangenheit dann ja doch sehr schnell idealisieren. Und dadurch entsteht dann halt manchmal auch
Früher war
dieses
alles besser.
Gefühl, ganz genau. Und das liegt auch in, also haben Sie ja schon gesagt, das liegt auch in unserer Neurobiologie
Ja.
verankert. Das ist wirklich gar nicht ganz unangenehm, aber die Evolution hat uns halt nicht darauf geformt, möglichst zufriedene Menschen zu werden, sondern
Nee.
eben möglichst zu überleben.
Möglichst zu überleben, koste es, was es wolle. Catch
Aber
as catch
ich
can.
finde, es hilft schon sehr, wenn man das weiß
Ja.
und damit kann man ja auch arbeiten. Also
Absolut.
beispielsweise ist es auch so, dass die Areale im Gehirn, die für Vergangenheit und Zukunft verwendet werden, sind sehr ähnlich. Also das sind ja beides in irgendeiner Form Fiktionen. Und das sind, also dieses Denken ist gar nicht so unterschiedlich, aber man weiß aus den Neurowissenschaften, dass die Zukunftsbilder sehr viel höheren Einfluss haben. Also man ist zum Beispiel auch glücklich, wenn man an eine schöne, schöne vergangene Erfahrung denkt, einen schönen Urlaub oder so. Das macht schon auch ein gutes Gefühl. Aber wenn man sich freut auf einen schönen Urlaub, auf eine schöne
Vorfreude.
Erfahrung, ist es viel mächtiger. Also das Zukunftsdenken ist eigentlich viel mächtiger als das Vergangenheitsdenken.
Das ist einer der Gründe, warum ich am Ende vom Urlaub sofort den nächsten plane.
Mach gute Laune.
Macht voll gute Laune. Dann ist der Abschiedsschmerz ist sofort wieder weg. Nicht, dass da noch so viel Schmerz wäre. Das ist tatsächlich über die Jahre weniger geworden, weil ich auch einfach meinen Beruf über alles liebe.
Ach,
Aber
schön.
es ist immer wieder schön, dann sofort. Dann weiß ich mal, mein Mann dann auf dem Beifahrersitz oder egal, wo wir dann gerade sind, da sagt, musst du schon wieder planen? Ich so, doch, das macht jetzt Spaß, freue ich mich jetzt drauf. Lass uns noch ein bisschen konkreter werden. Du beschreibst ja 9 Säulen der Zuversicht, ne? Also 9 Säulen, wie wir uns selbst helfen können. Und ich habe mal vorher, weil alle 9 werden wir jetzt nicht machen, auf gar keinen Fall. Da kommt einfach die ganz große Empfehlung. Wer auch immer jetzt zuhört, kauft dir dieses Buch. Wir hängen einen Link in die Shownotes, wo und wie du das bekommen kannst. Gibt es auf alle Fälle. Die erste Säule möchte ich, aber ich möchte aber wirklich beispielhaft ein paar rausgreifen, weil ich einfach schön finde, wie griffig das aufbereitet ist und wie pragmatisch auch. Die erste heißt schlicht und ergreifend aufhören zu meckern. Was hast du dir dabei gedacht, Lena?
Ich glaube, das ist so von allen Säulen auch die persönlichste. Das ist was, was mich wirklich nervt und was auch ein bisschen ein kulturelles Phänomen ist. Also, ne, jetzt gerade so hier in Deutschland geht es uns ja extrem gut, also extrem wohlhabendes Land. Und wir werden aber auch extrem pessimistisch eingeschätzt und sind extrem be berühmt fürs Meckern. Und ich habe ja diesen bikulturellen Background, also ich bin halb Griechin, halb Deutsche, und in Griechenland läuft ja wirklich vieles deutlich schlechter, was Wirtschaft und Sozialsysteme angeht. Und da fällt mir diese Diskrepanz aber auf, dass trotzdem deutlich mehr gute Laune herrscht und nicht so viel gemeckert wird. Also das so ein bisschen als Hintergrund. Und wenn man das jetzt aber psychologisch auseinander nimmt, dann ist das eigentlich gar nicht so ein lustiges Thema, sondern dieses Meckern, das führt dazu, dass man sich wie so selber zum Opfer macht der Umstände. Sobald ich anfange zu meckern und zu jammern, bin ich eigentlich nicht mehr in einer selbstwirksamen Situation. Ich bin eigentlich dann Opfer. Und das darf natürlich mal sein und das soll auch sein. Das ist
Muss ja
natürlich
auch
auch
manchmal
wichtig.
sein. Manchmal
Ja,
muss auch einfach mal raus, ne? So.
absolut. Und mal irgendwie über den Chef lästern oder sich aufregen und so. Das soll ja alles sein. Aber wenn man darin hängen bleibt, dann ist das eigentlich dramatisch für die eigene Psyche und für die eigene Handlungsfähigkeit, weil man wie so vergisst und verlernt, dass man ja einen sehr, sehr hohen Gestaltungsrahmen hat im eigenen Leben und dass man eigentlich, und das zählt zumindest für die allermeisten Menschen, die ich kenne, sehr privilegiert ist und wirklich hervorragende Chancen hat, sich ein gutes Leben zu gestalten.
Ja, ich glaube, die Gratwanderung ist dann einfach, nehme ich das nochmal einen Moment wahr, ne? Also erlaube ich mir das einfach auch mal, keine Ahnung, einen Schrei rauszulassen, alles hier oder so und gehe auch damit um, dass ich gerade unzufrieden bin und diese Spannung habe. Und dann ist ja die Frage, bleibe ich jetzt da drin, bleibe ich jetzt weiter in dieser Box drin, sperre ich mich da weiter ein oder mache ich was draus? Und ich glaube, das ist der Punkt. Was ich schwierig finde, ist, es gibt ja so Menschen, die laufen rum, die sagen, jetzt hör doch mal auf zu meckern, stell dich nicht so an, ist ja alles kein Problem. Das geht mir dann zu schnell. Da ist dann irgendwie dieses, da ist sowas, ja, ich meine, dieser Begriff toxisch ist so ein bisschen abgelutscht, aber vom Prinzip her geht mir das dann zu schnell Richtung Positives. Aber dieses, ne, du schreibst ja auch, dieses Thema Akzeptanz ist so wichtig, ne? Also die Dinge, die ja nun mal einfach so sind, die mal zu akzeptieren. Auch hier so ein schönes Zitat: Weder zerstören die da oben mutwillig unsere Gesellschaft, noch war früher alles besser. Also es ist, was es ist gerade, ne? Und wir müssen irgendwie was daraus machen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen.
Genau, und das ist natürlich auch ganz stark eine Kulturfrage. Also bin ich in einer Organisation, in einem Büro, wo das Meckern so zum Smalltalk geworden ist.
Ja.
Das kann ja, und man
Hat
kennt
ja auch
es ja,
eine
diese
verbindende
Dynamik.
Wirkung.
Genau, absolut. Es hat eine verbindende Wirkung, eine entlastende Wirkung. Und dann kippt es aber in eigentlichen Arbeitsumfeld, wo das zur Grundmelodie wird. Ne? Das ist wie so ein Hintergrund, dass man eigentlich immer sagt, wie geht's? Ach, ich bin so gestresst. Ach, das ist, der Kunde ist so, ach, das ist alles so anstrengend und so doof. Und das ist natürlich ganz gefährlich, und da kann dann auch das Individuum an sich nicht mehr so viel ausrichten. Ich glaube, da kommt ganz viel ins Spiel, wie Führung sich verhält, wie Führungskräfte drauf sind und was für eine Kultur, was für Strukturen sind geschaffen, um dann vielleicht wieder ein bisschen positiven Vibe reinzubringen.
Ja, passt für mich das gute alte Sprichwort. Ist das ein Sprichwort? Der Fisch stinkt von oben und meine persönliche Erweiterung ist, und die Sonne scheint auch von oben. Der Fisch stinkt vom Kopf her, heißt es, glaube ich, ne? Und die Sonne scheint aber auch von oben. Also ja, ich finde, hier können Führungskräfte auf alle Fälle was machen. Dann war bei dem Punkt 4, also das geht ja mehr so ein bisschen in Richtung Verhaltenstraining, ne? So wie kann ich mein eigenes Verhalten, meine Haltung so ein bisschen anpassen? Punkt 4 oder die 4. Säule, vergiss das Neue, lerne das Bessere lieben. Da steckt ein Irrglaube dahinter. Nimm uns da bitte mal mit rein.
Also für mich als Zukunftsforscherin ist das was mir immer wieder begegnet. Wenn ich Zukunft sage, dann denken Sie KI. oder Digitalisierung oder Roboter oder Drohnen. Und das ist etwas, was sehr, sehr stark in unserer Gesellschaft und in unserem Denken verankert ist, dass wir glauben, Zukunft ist gleich Technologie und wie so komplett vergessen, dass es zu einem mindestens ebenso großen Teil um soziale Innovationen geht, um kulturellen Wandel geht, darum, Kulturtechniken zu entwickeln, um Wertewandel, um politische Systeme und so weiter und so fort. Und das wiederum kommt vielleicht daher oder hat auf jeden Fall zu tun mit so diesem Innovationsglauben. Das hat natürlich irgendwie Marktlogiken, ne? Was neu ist, kann man wieder kaufen. Also ist neu gleich gut und deswegen ist alles eine Innovation und das ist eben die Zukunft. Also das haben wir alle so gelernt, dass wir immer glauben, die Zukunft liegt im Neuen und in der Technologie damit gleichbedeutend. Und das ist was, was ja einfach nicht stimmt und was dazu führt, dass wir sehr verzerrte Zukunftsbilder haben. Wir haben so Science-Fiction-Zukunftsbilder, in denen wird komplett vergessen, wie viel Wandel eigentlich durch Sachen passiert, die weder neu sind noch Technologie sind und wie viel Beständigkeit auch in Systemen ist. Also diese Zukunft, diese sogenannte, die wird jetzt auch ganz, ganz viel drin haben, was wir schon kennen, was schon mal da war, irgendwelche Retro-Trends, irgendwelche Sachen, die einfach gleich geblieben sind oder sich nur ganz leicht verändert haben. Ganz, ganz oft passieren Dinge in Zyklen, Dinge werden wiederentdeckt. Gerade erleben wir zum Beispiel, dass durch Digitalisierung ganz, ganz viele ganz alte Kulturtechniken wieder aufkommen, so wie Meditation und Yoga und diese ganzen fernöstlichen Achtsamkeitstechniken und so. Und das ist alles total ein alter Hut, der jetzt aber wieder in einer neuen Form ganz, ganz viel Raum und ganz, ganz viel Potenzial zur Wandlung hat. Also das sich so bewusst zu machen, Zukunft ist weder Technologie nur, ist immer auch soziale Innovation. Und Zukunft ist auch nicht nur neu, es ist immer auch ganz viel Altes, was sich mit Neuem verbindet und weiter besteht. Das ist, glaube ich, was, das muss man so aktiv entlernen, sozusagen.
Und auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, ne? Also ich merke es dann in den Change-Prozessen in Unternehmen ganz oft, dann, weiß ich nicht, gibt es das neue Organigramm und dann werden neue Stellen geschaffen und andere eingedampft und ne, vielleicht werden auch neue Prozesse gestaltet und dann gibt es eine neue Software, die dieses, jenes, das macht. Und gleichzeitig sind ja immer noch die andere, also die Mitarbeiter, die es vorher gab, die gibt es ja immer noch, die bringen ein Wissen mit. Es gibt eine Kultur, die da ist, es gibt ein gewisses Miteinander und all das will irgendwie miteinander verbunden werden. Und es ist nicht immer alles gut, nur weil wir es neu machen. Und ich folge einem Unternehmen jetzt schon sehr, sehr viele Jahre und stelle da jetzt genau das fest. Also es sind jetzt bald schon, ja, es sind 23 Jahre, dass ich da so ein bisschen dran bin und sehe, wie sich wirklich die Themen wiederholen. Also wirklich immer wieder die gleichen Ansätze kommen, immer wieder Ansätze, wie kann man es anders machen? Zentralisierungs-Dezentralisierungsbewegung. Ich merke, dass Menschen müde werden darüber. Also das habe ich für mich selbst auch beobachtet, wenn zum vierten Mal jemand kommt und sagt, so jetzt machen wir alles anders und du gehörst aber zu den Leuten. Ne? Also zunehmend werde ich jetzt auch schon gesiezt. Ich finde das immer ganz komisch. Ich mag lieber, wenn man mich duzt. Aber ne, du hast dann halt mit 52 Jahren, hast du dann halt eben in 20 Jahren schon mal gesehen, wie dreimal irgendwie erklärt wurde, jetzt machen wir es ganz anders und es ist doch dreimal das Gleiche gewesen in gewisser Weise. Aber sie denkt so, substanziell neu ist das jetzt nicht. Und dann kommt aber ein neuer gedanklicher Ansatz, ein neuer Ansatz fürs Miteinander und dann wird es doch anders und es bringt uns einen Schritt weiter. Und ja, das im Bewusstsein zu haben, ne?
Und auch die Wertschätzung nicht zu vergessen für die Menschen, die eben nicht innovativ sind. Also wir haben ja als Gesellschaft auch ganz viel Wertschätzung für Leute, die Neues erfinden, die sich zumindest so einen Anstrich
Immer
von
super, ja.
Innovation geben und erschreckend wenig Wertschätzung für Leute, die gar nichts Neues machen, aber dafür
Handwerk.
alte Systeme pflegen, Handwerk, Pflege, all die Menschen, die so Systeme einfach an Bestehen erhalten, reparieren, pflegen, warten. Das sind so wichtige Funktionen in der Gesellschaft und auch in jedem Unternehmen. Und da vielleicht auch mal drauf gucken und nicht immer nur auf die Person mit der radikal neuen, disruptiven Energie.
Ich hatte im April letzten Jahres hatte ich den Geschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf hier auch zu Gast im Interview und da ging es auch das Thema, also wie kann so die Werkbank in die Zukunft kommen? Und was kann man vielleicht auch vom Handwerk lernen? Er sagte, es ist gerade die Stärke in diesen Familienunternehmen. Das sind ja ganz oft familiengeführte Betriebe auch. Da ist halt ganz viel praktische Erfahrung. Da ist ein ganz besonderes Miteinander. Das ist schon auch so dieses, ich guck dich an, mein Wort zählt. Also da geht es ganz viel auch um Verbindung immer wieder. Auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, ja. Aber so dieses, ich will nicht sagen back to the roots, da sind Qualitäten drin in Form von Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, Stabilität, auch irgendwas zu Ende zu bringen und darauf zu achten. Also es sind ja alles vergleichsweise konservative Qualitäten, ne? Aber jeder, der mal in einer zuverlässigen Beziehung war oder bei einem zuverlässigen Arbeitgeber, weiß, wie toll das ist, wenn man ganz regelmäßig seinen Lohn bekommt und wenn man sich auf das Wort seiner Vorgesetzten auch verlassen kann, ne?
Total.
Ja. Spannend, spannend. So, und dann finde ich, waren die Punkte 7 und 8, ich fasse das so ein bisschen zusammen, weil das ist ein Thema, das begegnet mir ganz oft im Coaching. Da sind die Titel Tyrannei der Resilienz den Rücken kehren und Angst kräftig umarmen und loslassen. Da geht es um Selbstführung. Was hast du darunter reingebaut? Was macht das für
Also
dich?
dahinter steht die Beobachtung, dass wir ja, also wir sind ja eine ganz individualistische Gesellschaft und wir nehmen uns als Individuen wahr und wir sind für unser eigenes Glück verantwortlich und wir wollen alle unser Potenzial bestmöglich entfalten und so. Und das sind natürlich auch alles Segnungen dieser Gesellschaft, dass wir das
Ja.
können. Aber mein Gefühl ist, dass wir das so überbetonen und dabei häufig auch vergessen, dass die Strukturen und das Miteinander, in dem wir sind, vielleicht manchmal sogar mächtiger sind, als aus eigener Kraft irgendwie sich so oder so zu optimieren oder zu verhalten. Also aktuell ist der Modus sehr stark, du bist sehr gestresst, ja, dann hast du vielleicht noch nicht die richtige Meditationspraxis oder du bist unmotiviert, ja, dann kannst du hier 7 Schritte zu mehr Motivation oder also jedes Problem, was wir so finden, suchen wir die Lösung eigentlich in uns. Und das ist etwas, was natürlich ja den Fokus ein bisschen sehr, sehr stark auf uns selber richtet und man vergisst das aber die Art, wo ich bin, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, wie. Also wirklich auch basale Sachen. Wie ist es da? Ist es da ruhig? Sind die Leute nett? Gibt es einen kleinen Plausch beim Kaffee? Wurde ich von meiner Führungskraft gelobt oder nicht? Ne? Oder kann ich Lob erwarten, wenn ich die
Ja.
Aufgabe jetzt gut mache? Das spielt so eine immens große Rolle. Und natürlich noch größer gedacht, nicht nur jetzt der Arbeitsplatz an sich, sondern wie ist es denn, wenn ich nach Hause komme? Ist es so, dass ich dann nochmal 2 Termine habe und die Kinder irgendwo hinbringen muss und Essen machen und die Wäsche häuft sich? Oder komme ich nach Hause und da wartet irgendwie ein dampfender Teller Suppe auf dem Tisch und meine Wäsche ist schon gemacht. Ne? Das sind ja alles Sachen, die auch immens mit reinspielen, wie gut ich mich fühle, wie gut ich leiste, wie kreativ ich arbeite. Und das war mir so ein Anliegen mit diesem, also eine Resilienz ist natürlich schon eine feine Sache und man sollte sich darum kümmern, resilient zu sein, aber dass man
Ja.
sich auch bewusst macht, die ganze Verantwortung kann man nicht im Inneren immer suchen oder die ganze Lösung für die Probleme.
Ja. Finde ich extrem wichtig. Ich meine, auf der einen Seite stehe ich als Coachin natürlich für genau diese Themen zur Verfügung. Ja, Life Balance, helfen Sie mir, dass ich besser mit meiner Zeit klarkomme oder weil ich bin immer so gestresst und dann ja, und Achtsamkeit ist an der Stelle unheimlich hilfreich und manchmal ist aber auch wichtig, einfach Plätze, Menschen, Räume, Umfelder auch einfach mal zu verlassen, wenn man merkt, die tun einem nicht gut. Ich finde, diese Verantwortung zum Beispiel, ne, die kann man übernehmen, aber du kannst nicht die Welt retten. Also ich finde, das ist so ein Satz, den ich gerade den engagierten Führungskräften, die ich doch häufiger hier auch habe, ne, denen das eben nicht egal ist, wie es ihren Leuten geht, ja, die da gern einen Unterschied machen möchten, aber du kannst auch nicht alles alleine machen. Und dieses im Geben und Nehmen zu sein, da im Fluss zu sein, finde ich so unfassbar wichtig und auch bewusst, ne? Und auch da ist es wieder ein sowohl als auch. Es ist, ja, ich habe eine Selbstverantwortung. Ja, die muss ich meinen Mitarbeitern auch lassen als Führungskraft. Ganz wichtig. Ich kann die nicht dauernd vor allem beschützen. Es funktioniert nicht, weil dann ist zu viel bei mir, ja? Und auf der anderen Seite, es ist halt nicht alles Selbstverantwortung. Und beides ist gleichzeitig.
Genau.
Ja. Und was hat es mit diesem Angstthema auf sich? Was soll das? Angst umarmen und loslassen?
Nee, genau dieser Druck auf das Individuum, das sorgt natürlich für Angst, ne? Weil bin ich unglücklich, bin ich selber schuld. Bin ich gestresst, bin ich selber schuld. Also ich habe ja immer auch Bin einmal auch verantwortlich, alle meine Probleme irgendwie zu lösen. Und das ist natürlich etwas, was, woran viele Menschen auch zerbrechen. Also, das ist jetzt auch nicht, es kommt nicht von ungefähr, dass so viele Menschen auch psychisch sehr belastet sind.
Ja.
Und da ist es natürlich, also im ersten Schritt, das Allerschlimmste, was man machen kann, ist, diese Gefühle abzulehnen und sich dann wieder optimieren zu wollen und zu sagen, oh, ich darf aber nicht Angst haben oder mich schlecht fühlen oder hoffnungslos sein oder unmotiviert oder faul oder, ne, also alle diese Unzulänglichkeiten des menschlichen Seins, dass wir mal wieder lernen, die sind ein Teil des Lebens und die gehören dazu, die fühlen sich nicht gut an, aber die sind auch wichtig. Und alle diese Verletzlichkeit und dieses, alles, was nicht diesem Bild entspricht von einem resilienten, gut gelaunten,
Ja.
motivierten, kreativen Hochleistungsindividuum, schön natürlich auch noch und schlank und fit und so, es hört ja nie auf, dieser Anforderungskatalog. Also, dass man auch irgendwie erstmal akzeptiert, man ist wohl Mensch und man ist wohl leider ein sehr unzulängliches, verletzliches Wesen mit Schwächen und Ängsten. Und ich glaube eben, dass erst durch dieses Akzeptieren, und das ist nichts, was man einmal macht, sondern das übt man die ganze Zeit,
Ja.
kann man dann auch wieder im nächsten Schritt das loslassen, vielleicht mit Humor nehmen, vielleicht ein bisschen mehr so Verbündete suchen, anstatt immer nur alles mit sich selber auszumachen, vielleicht eine
Ja.
strukturelle Lösung mal finden, statt eine psychologische. Ja, das meine ich so ein bisschen damit.
Ja, so menschlicher zu sein und zu bleiben dabei, ne? Auch da die Beobachtung. Ich habe 94 angefangen zu arbeiten. Da war eine gute Führungskraft, die absolut sachlich tough ist, ne? Also da war wirklich dieses Prinzip, du trägst eine Maske und eine Rüstung. Und ich weiß, dass ich auch angefangen habe damals so, da hatte ich immer ein Kostüm an, das war so. Also, wir haben dann versucht, mal ein Casual Friday mal zu. Das ist ein Wahnsinn, Casual Friday. Und was das auch, was für ein Widerstand das getroffen ist, einfach weil das geht so nicht, so macht man das nicht. Und weil du ja dann diese ganze Rüstung, dieses ganze Formale, ne, verlierst so. Und jetzt ist Emotional Leadership ist immer noch schwierig. Also ist auch ein Männer-Frauen-Thema tatsächlich von der Sozialisierung her. Da gab es mal ein spannendes Interview mit dem Daniel Pau hier. Das hänge ich, glaube ich, auch mal in die Shownotes zu. Was ist so Next Level Männlichkeit jetzt gerade?
Und was, vielleicht kannst du es kurz anreißen, was.
Ja, also kann man sehr, New Work Men, das Buch kann ich sehr empfehlen, auch da. Also ich finde immer, wenn man auf so Kleinode stößt, dann finde ich, darf man die, kann man die gar nicht genug empfehlen. Ja, ist letztendlich das Next Level Männlichkeit ist eigentlich ein Sozialisationsproblem. Also es gibt so ein ganz großes Verbot für Männer, das ist halt letztendlich, du darfst nicht schwach sein. So. Und da hängt noch ein bisschen mehr dahinter. Und darüber entsteht aber ganz früh quasi, also per Sozialisierung, auch nicht bei allen, aber bei vielen, ein Abschnitt, ein abgeschnittenes Sein von eigenen Gefühlen. Und genau das, was wir beide jetzt diskutieren, ist das, was sozial für Frauen erlaubt ist. Also jetzt, ne? Es gibt immer andere, aber so mal, wenn man mal pauschal denkt, ist es für Frauen deutlich eher erlaubt. Und für Männer halt nicht. Und da gibt es halt wirklich viele, die das von klein auf gar nicht gelernt haben. Und da ist ein riesen, riesen Entwicklungsschritt nötig, um damit arbeiten zu können dann. Also es sind
Aber wird nicht
tatsächlich.
gleichzeitig auch Emotionen bei weiblichen Führungskräften mehr abgestraft? Also gerade so, mein Gefühl ist, dass ein,
Ja.
also ein wütender Boss ist irgendwie ein,
Ja,
kann
es ist
sogar mal
männlich, das
cholerisch
macht
sein.
man so, ne? Und eine Frau ist hysterisch. Also das sind genau die Punkte. Da gibt es auch von der Tara Louise Widmer gibt es da jetzt auch so ein Buch dazu, darüber, die kursiert auch so ein bisschen auf Social Media. Also diese weibliche Wut, dass das eigentlich seit Tausenden von Jahren letztendlich zurückgedrängt und verdrängt und aberzogen wurde, weil das ist ja gefährlich und hysterisch und krank und keine Ahnung was. Also es ist ein Riesenfeld, auch da mit Sozialisierung und auch da jetzt zu erkennen, und ich darf beides. Ich darf emotional sein und kann gleichzeitig eine gute Führungskraft sein. Ich darf als Frau wütend sein und mein Mann stehen, in Anführungsstrichen. Ja, da ist auch so ganz viel von dieser Gleichzeitigkeit drin. Ich bin immer so ein bisschen, ist immer schwierig, das so aus dieser Mann-Frau-Diskussion rauszuholen. Letztendlich finde ich es unheimlich schön, ne, so jetzt wie in deinem Buch einfach zu gucken, was sind so die Grundleitplanken, die wir uns alle vornehmen können. Ja, es gibt auch Dinge, wo man sich als Frau was von Männern abgucken kann. Ne? Also wir haben da einen gemeinsamen Entwicklungsschritt vor uns. So für uns Frauen, so dieses Thema Wut darf ruhig sich ein bisschen entwickeln aus meiner Sicht. Das merke ich auch bei meinen weiblichen Führungskräften ganz stark. Aber da doch immer sehr viel lächeln, sehr viel nett sein, sehr viel drüber hinweg lächeln auch ist und so. Und gleichzeitig entfaltet sich dann nicht die Energie, dieses ganz bestimmte energetische, so vorwärts jetzt, ne? Und auf der anderen Seite darf mehr Sanftheit. Also es ist so, es ist sehr vielschichtig. Aber spannendes Buch kann ich sehr empfehlen, auch sehr gut recherchierte Arbeit. Die kommen auch eher aus der Wissenschaft, der Daniel Pau und der Giacomo Fritsche. Genau. So, kommen wir noch ein bisschen zu dir zum Abschluss. Ich finde es ein unheimlich schönes Thema. Was macht denn das mit dir, dass du dich jetzt die ganze Zeit, du hast eingangs schon ein bisschen gesagt, ne, es war auch fast so ein bisschen Selbsthilfe, das Buch zu schreiben. Was macht das mit dir, wenn du dich mit diesen ganzen Themen beschäftigst? Bist du jetzt grundoptimistisch? Wie geht's dir jetzt danach oder dabei?
Also ich bin natürlich ein ganz normaler Mensch. Ich habe gute und schlechte Tage. Ich habe, also wie das ja auch im Buch beschrieben ist, immer sehr kontext- und situationsabhängig auch unterschiedliche Zukunftsbilder. Aber ich glaube schon, dass ich ein bisschen zuversichtlicher bin als die meisten Menschen. Und das liegt auch sehr stark daran, dass ich Zukunft sehr... Also es ist einerseits mein Beruf und mein Alltag, mich damit zu beschäftigen. Und dadurch entstehen aber auch sehr interessante Fragen, die häufiger so über diesen aktuellen Horizont hinausgehen. Also wenn man dann so beyond guckt, das ist auch so ein Wort, das wir ganz oft verwenden, dann wird eigentlich die Zukunft ganz oft wieder so was richtig Spannendes, Knisterndes, Aufregendes.
Ja.
Also jetzt nicht so sehr zu fragen, okay, wie geht es die nächste Wahl aus und so zu sehen, ja, okay, es gibt gerade viele Krisen und Umbrüche und Herausforderungen. Ich will das auf keinen Fall kleinreden. Aber wenn man anfängt, darüber zu gucken, was ist nach der Krise, was ist nach dem System Change, wie sieht denn die nächste Wirtschaft vielleicht aus, dann wird es halt einfach auch total ja, spannend, aufregend. Und deswegen habe ich da eigentlich sehr, sehr oft sehr gute Gefühle zur Zukunft. Aber eben auch nicht immer.
Auch nicht immer, genau. Wann war für dich ein Tag so ein richtig guter Tag?
Ein richtig guter Tag. Also ich finde das neue Jahr immer ganz toll. Also der 1. Januar, da wache ich immer mit so einem, wie so ein Gefühl auf, so wie man bei Mario Kart über den Stern fährt, so unangreifbar. Das war auf jeden Fall ein toller Tag. Also ich mag das sehr, dieses, dass Menschen so die Zeit in Jahre und Zyklen einteilen und dann hat man wie so ein Reset und neue Chance und dann gibt es Vorsätze und Mottos und Dry January und so. Das liebe ich, dieses kollektive. So, wir fangen jetzt alle irgendwie in der neuen Zukunft an. Das gefällt mir sehr gut, ja.
Schön. Gab es irgendwie so einen besonderen Moment bei dir, wo dir bewusst geworden ist, ey, das ist mein Thema, da habe ich richtig Bock drauf? Wie so ein
Ja, das war
Schlüsselmoment oder so?
tatsächlich ganz unspektakulär. Eine Zukunftsforscherin hatte an der Uni ein Seminar gemacht. Das hieß, das weiß ich noch genau, das hieß Beobachtung in der Gegenwart, Überschrift Zukunftsforschung.
Ja.
Da war ich als Anthropologiestudentin und dachte mir, ah ja, das ist ja mein Ding. Das ist ja genau, was ich machen will. Die Gegenwart beobachten und analysieren und überlegen, wie die Zukunft wird. Also ja, ganz klassisch war das so ein Unikurs. Und dann habe ich gedacht, ja, also das will ich auch machen. Und dann habe ich auch ja nur noch das gemacht und mache das seit über 10 Jahren.
Schön und bleibst dabei. Sehr, sehr
Auf jeden
schön.
Fall. Ja.
Ah, ich freue mich sehr darauf, wenn wir vielleicht noch mehr von dir zu lesen kriegen, weil ich finde auch, ne, du hast vorhin gesagt, es möglichst einfach zu schreiben. Das ist auch wichtig. Also für mich ist gerade auch das ein Führungsthema. Was auch immer ich da tun will, ich muss es halt kommunizieren. Und Kommunikation ist so die Grundlage auch für meine Begriffe, dass ich, ne, du hast ja diese vibrierende Energie von Neuanfang geschrieben. Ne? Also, das ist auch für mich die andere Seite von Angst. Angst ist auch, du stehst auf einem 3-Meter-Brett und dann kribbelt das und du weißt, du willst jetzt da runterspringen und irgendwie, ne? Also es braucht auch diesen Motivationsschub. Und ja, das kommunikativ zu begleiten, finde ich unheimlich wichtig.
Schön, freut mich. Also nächstes Buch ist auch schon in Arbeit.
Ah, sehr gut. Also da möchte ich dann bitte rechtzeitig Bescheid wissen.
Auf jeden Fall.
Famous last words. Lena, was magst du uns noch mitgeben?
Oh, oh Gott. Also ich würde jedem empfehlen, vielleicht wenigstens mal es mit der Zuversicht zu probieren und gar nicht so als irgendein großes Ding anzusehen, sondern einfach mal so ganz spielerisch zu gucken, wie ist es denn, wenn ich andere Haltung, Zukunftsbilder, Zukunftsdenken, einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das kann schon für viele sehr überraschend oder spannend sein.
Getreu dem Motto könnte ja auch nach vorne losgehen. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich freue mich echt auf dein nächstes Buch. Und ja, wir hängen in die Shownotes natürlich rein, wie du Lena erreichen kannst, wo du sie finden kannst. Wäre es was Wichtiges, was du noch an der Stelle nennen magst? Gibt es irgendeine Veranstaltung oder irgendwas anderes von dir, wo man dich erleben kann?
Also wir sind
LinkedIn.
The Future Project und wenn man das googeln möchte, findet man da ganz, ganz viel.
Das habe ich auch schon festgestellt. Das ist eine tolle Webseite, fand ich sehr inspirierend. Lena, vielen lieben Dank. Und
Sehr
ja,
gerne.
ich wünsche dir ein wunderbares, fantastisches 2026. Mal sehen,
Ja,
was da alles
ebenso.
für dich passieren wird. Dankeschön. So, ich hoffe sehr, dass diese Folge mit Lena dir gut gefallen hat. Wenn das der Fall war, dann freuen wir beide uns sehr, wenn du diese Folge weiterleitest an Menschen, die vielleicht auch Interesse haben daran, positiv in eine Zukunft zu gehen und sich da selbst auch einfach einen kleinen Gefallen bei zu tun. Außerdem natürlich der Hinweis auf das Buch von Lena. Du findest all ihre Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, auch mal in ein Führungskräfte-Coaching zu gehen und mit mir live das erwähnte Tetralemma-Modell auszuprobieren, nur mal als Beispiel, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@juliapeters.info. Ich wünsche dir jetzt einfach eine gute, angenehme Zeit auf dem Weg in eine, ja, hoffentlich gute Zukunft. Und wie wir gehört haben, können wir da alle was für tun. Und deswegen, just keep going. Wir hören uns. Danke, dass du dabei warst.